Ich lese den Predigttext aus Johannes 17, ab Vers 20. Jesus spricht mit seinem Vater: Ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein großes Herz für dein Wort. Amen. Wir kennen sie, die Flüchtlingsfamilien. Die gibt es bei uns schon seit dem vergangenen Jahrhundert. Menschen, die es vertrieben hat, die Geschichte vertrieben und entwurzelt hat und die bei uns wieder Heimat gefunden haben. Aber manche bleiben nicht. Manche sind unruhig, umgetrieben und ziehen weiter. So war es mit einem Ehepaar aus der früheren Sowjetunion. Sie waren deutschstämmig gewesen und hatten irgendwann einmal den Schikanen in ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Als Familie waren sie zu uns gekommen, in den Westen. Aber dann wurden die Kinder groß, zogen aus, zogen weiter, weiter nach Westen bis Kanada über den großen Teich. Und was sollten die Alten tun? Hier hatten sie einige Jahre gelebt, aber es war nicht ihre Heimat. Zurück wollten sie nicht. Und überhaupt, aber würden sie einen Wechsel verkraften? Schließlich nahmen sie allen Mut zusammen, packten noch einmal die Koffer. Das Wichtigste wurde in Kisten verstaut und das Häuschen verkauft. Aber Freunde und Nachbarn machten sich Sorgen. Meint ihr, das geht? Wollt ihr wirklich alles zurücklassen? Schafft ihr das? Die Fragen waren ja berechtigt. Aber die Antwort kam fröhlich. Ja, es war möglich. Denn sie wussten, wer dort auf sie wartet. Und so sagten sie: Unser Sohn hat uns den Weg bereitet. Der Sohn ist schon drüben. Er hat das Geld für den Flug geschickt. Deswegen können wir gehen. Der Sohn ist drüben. Der Sohn hat uns den Weg bereitet. Er hat den Preis bezahlt. Ich glaube, treffender könnte man wohl nicht beschreiben, was Himmelfahrt bedeutet. Jesus ist dort und wir sind hier. Und er sagt seinem Gott: Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. So beschreibt er das Ziel unseres Lebens. Dort geht's hin. Der Gedanke daran darf uns gerne wie den Auswanderern einen satten Stolz und ein helles Strahlen entlocken. Vor allem, weil wir wissen, diese Herrlichkeit ist nicht nur Zukunft, sie ist auch Gegenwart. Auch davon redet Jesus. Himmelfahrt bedeutet wohl, dass die Zeit von Jesus in dieser Welt zu Ende ist. Aber Jesus geht nicht, ohne uns ein Stück Himmel zurückzulassen. Die Grenze zwischen unserer Welt und Gottes Welt ist durchlässig. Er ist drüben. Und der Weg ist bereit. Und doch ist er hier, betet für uns, spricht zu uns und begleitet uns. Das möchte ich noch einmal in drei Punkten entfalten. Das erste: Jesus betet. Davon erzählt uns nicht nur Johannes in seinem 17. Kapitel. Wir wissen es auch aus den anderen Evangelien, dass sich Jesus viel Zeit genommen hat für das Gespräch mit dem Vater. Früh morgens hat er sich aus dem Haus geschlichen und schon lange gebetet, bevor seine Jünger und seine Gastgeber aufgestanden waren. Ein anderes Mal erfahren wir, dass er sich mitten aus dem Trubel einer begeisterten Menge herauszieht, um bei Gott neue Kraft zu schöpfen. Jesus kann aufseufzen im Gebet, bevor seine Hand einen Menschen heilt. Und er kann verzweifelt ringen und schreien vor Angst, Gott habe ihn verlassen. Jesus kennt alle Facetten des Gebetes. Und doch ist dieses Gebet, von dem wir hier lesen, noch etwas Besonderes. Denn es sagt uns, dass Jesus für uns betet. Nicht für sich und nicht für die Menschen damals, nein, wir sind die alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Stellt euch vor, Jesus betet für und mit uns. Ich glaube, da kann man sich mal richtig Zeit nehmen, sich das in Ruhe auszumalen. Denkt daran, wenn heute Abend um 7 die Glocken läuten, Jesus betet mit. Für Kranke, für Ärzte und Schwestern, für Einsame und für wirtschaftlich hart Betroffene dieser Krise. Denkt daran, wenn ihr persönlich für jemand betet, Jesus betet auch für den. Mir ist das ein ganz großer Trost, vor allem wenn ich daran denke, für wie viele Menschen ich gerne beten würde und es auch verspreche und immer wieder vergesse. Oder denken Sie an das, was Ihnen ganz persönlich auf dem Herzen liegt. Jesus betet mit, Sie beten nie allein. Mehr noch, manchmal wagen wir es ja gar nicht auszusprechen, was uns plagt. Es ist so schwer, Worte zu finden. Dann betet Jesus an unserer Stelle und findet Worte, die bei Gott Gehör finden. Hermann Betzel hat einmal gesagt, ehe der Morgen graut, hat der Sohn für meinen Tag gebetet. Und ehe die Nacht herabsinkt, hat er dem Vater gesagt, dass er mir treu ist. Jesus betet. Das Zweite, Jesus schenkt. Seinen Vater erinnert er daran. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Er schenkt uns seine Herrlichkeit. Merkt ihr was davon? Also beim ersten Gedanken habe ich gedacht, das ist ja echt eine Nummer zu groß, oder? Gottes Herrlichkeit in mir. Mir war da eine Barockkirche vor Augen, ein zaghafter Versuch, Gottes Herrlichkeit darzustellen. Der hohe Raum, die großen bunten Gemälde, der vergoldete Stuck, da ist die St. Georgskirche ein Klacks daneben, die Engel an allen Ecken und Enden und das alles soll zeigen, wie gewaltig dieser herrliche Gott ist. Mancher denkt bei Gottes Herrlichkeit an die Natur, an ein Bergmassiv, an Bäume und Wiesen, die im Augenblick vor Leben explodieren oder an einen schönen Sonnenuntergang. Das ist ganz schön herrlich. Aber was hat das mit mir zu tun? Was meint Jesus, wenn er sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt? Da muss er etwas anderes meinen. Und er meint etwas anderes. Unsere Kategorien von Herrlichkeit messen sich in Pomp und Größe und Erhabenheit. Die Herrlichkeit des Gottessohnes misst sich an der Liebe und der Barmherzigkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt derselbe Jünger, voller Gnade und Wahrheit. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Gottes Herrlichkeit blendet nicht, sie wärmt uns das Herz. Die Herrlichkeit Jesu hält uns nicht auf Distanz. Sie kommt uns ganz nah, wird Mensch, wird tot und wird lebendig. Wenn Jesus sagt, dass er uns seine Herrlichkeit schenkt, dann heißt das einfach, er schenkt sich selbst. Er schenkt uns seine Nähe, seine Liebe und seine heilende Kraft. Er schenkt uns sein Leben, seine Versöhnung und den Weg zum Vater. Wenn Jesus uns seine Herrlichkeit schenkt, dann heißt das, er wird ein Teil von uns und wir werden ein Teil von ihm. Vater, ich habe sie ihnen geschenkt, damit sie eins sind, wie wir eins sind, du in mir und ich in ihnen. Und? Merken wir was davon? Ganz sicher nicht so, dass wir auf einmal überwältigt sind oder abgehoben durch den Alltag schweben. Diese Herrlichkeit erschlägt uns nicht, sie ist nicht plötzlich da. Sie tritt ganz leise in unser Leben und macht sich breit. Schritt für Schritt erreicht sie das Denken, die Sorgen und die Selbstvorwürfe. Schritt für Schritt verändert sie mein Urteil, drängt mich etwas zu tun und schenkt mir tiefen Frieden. Der Liedermacher Johannes Nietzsche hat diesen Moment, in dem er das Geschenk der Herrlichkeit bekommen hat, so beschrieben. Gar nichts Dramatisches passierte, als du kamst. Es war, als sei ich leise aufgewacht. Da standst du vor mir wie ein guter Freund, der seine Hand ausstreckt und mit mir herzlich lacht. Wie kann ich jemals, Jesus, deine Art begreifen? Du hast die Macht, doch du missbrauchst sie nicht. Du lässt die Freiheit langsam in mir reifen und ich gewöhne mich allmählich an dein Licht. Was für eine gute Gewohnheit, was für ein Geschenk. Jesus betet, Jesus schenkt und das Dritte, Jesus will. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Fällt euch was auf? Er bittet nicht. Er sagt, ich will. Das ist eines der Hauptworte unseres Lebens. Wer etwas will, der setzt sich dafür ein. Schon Kinder kämpfen für ihren Willen. Und wenn einer sich Mühe gibt und doch nicht vorankommt, dann sagen wir, Hamuschal Wella. Denn der Wille ist eine Kraft. Und Jesus, will der etwas? Er ist doch so bescheiden, so demütig, gibt sein Alles und unterwirft sich Gottes Plan, koste es, was es wolle. Ist das nicht unser Bild von Jesus, der gehorsame Sohn? Da wirkt es doch seltsam, wie er hier auftrumpft. Aber genau das ist es. Er will. Er will uns bei sich haben. Jesus will, dass wir ihn kennenlernen. Jesus will uns zeigen, wer er ist, was er plant und wie er uns gebrauchen möchte. Jesus will, dass wir aus seiner Kraft leben und unter seinem Segen stehen. Jesus will es heute und hier und er will es für die Zeit, wenn auch wir beim Vater im Himmel ankommen. Ich glaube, es gibt keine stärkere Liebeserklärung als der Satz, du, dich will ich. Natürlich ist es kein Zwang. Jesus, wenn er will, weiß er, auch wir müssen wollen. Aber wenn es uns recht ist, wenn wir uns den Willen von Jesus gefallen lassen, dann ist das eine sichere Bank. Denn wenn Jesus uns will, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Wir werden das Ziel erreichen, nicht weil wir besser wären oder frömmer oder erfolgreicher, sondern weil Jesus will. Deswegen kommen wir an. Erinnert ihr euch noch an die Flüchtlinge? Das Aussiedlerpaar aus Russland. Der Sohn war in Kanada, er wollte, dass seine Eltern zu ihm kommen. Das hatte er geschrieben und auch das Geld da schon überwiesen. Der Sohn ist drüben, hatten sie gesagt. Der Weg ist bereit. Jesus ist drüben. Der Weg ist bereit. Und Jesus ist hier. In unserem Alltag will er zu Hause sein. Denn er betet für uns. Er schenkt sich uns. Und er wartet auf uns. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als sich an seine Gegenwart zu gewöhnen. Amen.